Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Matthias Wetzel. Es ist das Berliner Wahrzeichen, das Brandenburger Tor, und auch deshalb dürfen schon lange keine Autos mehr durchfahren. Trotzdem gab es genau dort nun einen schweren Unfall mit einem Toten. Was darüber bekannt ist und wie es jetzt weitergeht, erläutert unsere Reporterin Lisa Splanemann.
Sonntag am späten Abend gegen 23.30 Uhr ist der 26-Jährige nach Angaben der Berliner Polizei mit hoher Geschwindigkeit auf der Straße unter den Linden unterwegs gewesen und ist auf das Brandenburger Tor zugerast. Polizeisprecher Martin Hallweg hat im Gespräch mit der ARD den Vorfall zusammengefasst.
Auf dem Pariser Platz prallte er mit seinem rechten Vorderrad gegen einen Bordstein. Der Wagen zog daraufhin leicht nach links und schließlich prallte er gegen eine Säule des Brandenburger Tores. Ein zufällig anwesender Rettungssanitäter versuchte noch erste Hilfe zu leisten. Der Wagen qualmte aber schon, sodass der Sanitäter die Hilfe abbrechen musste. Und erst nachgeforderte Feuerwehr konnte den Mann tot aus dem Wagen bergen.
Über die Gründe, warum der 26-Jährige mit hoher Geschwindigkeit auf das Brandenburger Tor zugefahren ist, ist bislang noch nichts bekannt. Die Ermittlungen laufen, Zeugenaussagen werden ausgewertet und die Angehörigen werden befragt. Die Statik des Brandenburger Tors sei nach jetzigem Stand nicht gefährdet, sagt BIM-Pressesprecherin Marleen Königke. Die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH ist für die Instandhaltung von landeseigenen Berliner Immobilien zuständig. Die BIM war vor Ort, um den Zustand des Brandenburger Tors zu prüfen.
Wir waren mit verschiedenen Gewerken vor Ort. Zum einen, um den Zustand der Fassade zu betrachten, diesen Schaden zu begutachten. Da gibt es dann zum einen halt diesen Aufprall, der einen Schaden verursacht hat, und Ölflecken, die sich über mehrere Säulen aktuell ziehen. Und auch der Radabweiser vor Ort ist zerstört worden. Und aus diesem Grund haben wir auch einen Metallrestaurator vor Ort zu Rate gezogen.
Die Fassade sei geprüft worden und werde weiterhin beobachtet, so Marleen Königke. Am Brandenburger Tor werde ein Gerüst mit Hebebühne aufgestellt, um mit den Sanierungsarbeiten zu beginnen. Die BIM schätzt, dass es rund 1,5 Monate dauern könnte, um die Schäden zu beseitigen.
Lisa Splanemann über den tödlichen Unfall am Brandenburger Tor. Bei der insolventen Galeria Karstadt Kaufhof GmbH rumort es. Bundesweit ist ein Großteil der 131 Filialen von der Schließung bedroht. Auch in Berlin haben die Beschäftigten Angst. Und schon jetzt sprechen Betriebsräte von gebrochenen Zusagen des Mutterkonzerns Signa. Vertreter der Koalitionsparteien SPD, Grüne und Linke fordern Konsequenzen. Unsere landespolitische Reporterin Sabine Müller fasst zusammen.
Laut des Betriebsrats im Karstadt-Warenhaus in der Wilmersdorfer Straße ist die Zukunft des Standorts bereits besiegelt. In einem Jahr solle er geschlossen werden, ohne dass es für die etwa 110 Mitarbeitenden eine Weiterbeschäftigungsperspektive gebe. In einem sogenannten Letter of Intent, einer Absichtserklärung mit dem Senat, hatte Signa 2020 für die Wilmersdorfer Straße und andere Standorte erklärt, angestrebt werde eine Standortsicherung für mindestens 10 Jahre. Allerdings ist Signa nicht Eigentümerin des Geländes und der Mietvertrag soll nicht verlängert werden.
Aber das Unternehmen ist sicherlich groß genug, erst recht in der heutigen Arbeitsmarktlage, hier für die Beschäftigten auch Perspektive zu schaffen.
Hofft Stefan Evers, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der CDU. Die Linke wirft Signa vor, nie daran interessiert gewesen zu sein, Standort- und Arbeitsplatzversprechen in der Wilmersdorfer Straße und anderen Berliner Warenhäusern einzuhalten. Signa-Gründer René Benko habe sich mit, Zitat, Erpressung nur die Unterstützung des Senats für große Signa-Bauprojekte am Alexanderplatz, am Kurfürstendamm und am Hermannplatz sichern wollen, sagt Katalin Genburg, Sprecherin für Stadtentwicklung.
Als Linke fordern wir ganz klar, die Zusammenarbeit mit Signa einzustellen.
Die Bauvorhaben sollten sofort gestoppt werden. Skepsis auch bei der SPD, es gehe hier um ein Gesamtpaket, wo alle Zusagen eingehalten werden müssten. Julian Schwarze, Sprecher der Grünen-Fraktion für Stadtentwicklung, erinnert daran, Signa habe in der Absichtserklärung zudem Investitionen von 45 Millionen Euro in 4 Berliner Standorte versprochen.
Diese Investitionen sind bisher nicht getätigt worden und dementsprechend ist der Letter of Intent durch Signa gebrochen.
Deshalb gehörten jetzt alle Projekte auf den Prüfstand, so Schwarze. Die Wirtschaftsverwaltung reagiert kühl auf solche Forderungen. Signa habe versichert, die Zusagen einhalten zu wollen. Man gehe davon aus, dass der Letter of Intent weiterhin Gültigkeit habe. Die Gewerkschaft Verdi appelliert bei aller Kritik an Signa daran, die Zusammenarbeit nicht aufzukündigen. Denn wenn der Senat sich jetzt zurückziehe, senken die Chancen auf Arbeitsplatzerhalt für die Beschäftigten dramatisch.
Weiter unsichere Zeiten bei Galeria Karstadt Kaufhof. Der Beitrag war von Sabine Müller. Es ist nur eine Geste, aber die wird noch lange an den Anlass erinnern. In Berlin-Lichtenberg im Ortsteil Karlshorst ist ein neuer Platz, offiziell Odessa-Platz, benannt worden, nach der Stadt in der Ukraine und geschrieben mit nur einem S, wie auf Ukrainisch. Der neu gestaltete Marktplatz liegt an der Treskoallee. Unser Reporter Stefan Oschwarz war bei der Eröffnung dabei.
Etwa 100 Menschen sind zur Platzbenennung gekommen, viele mit ukrainischen Fahnen. Eine Handvoll Störer wies die Polizei vom Platz. Warum wurde der ausgerechnet nach Odessa benannt? Bezirksbürgermeister Michael Grunst von den Linken erklärt.
Odessa steht für den Verteidigungskampf der Ukraine gegen die russischen Invasoren. Aber wir haben Odessa genommen, auch weil Odessa eine internationale Millionenstadt ist. Odessa steht wie kaum eine andere Stadt für die Internationalität und für den europäischen Aufbruch. Ich erinnere mich an den berühmten Satz von Wolf Biermann, der mal sagte, auch die guten Leute brauchen manchmal ein paar gute Leute. Und genauso braucht es auch manchmal Symbole, um klarzumachen, ja, die Ukraine braucht weiter Unterstützung. Und zwar an Medikamenten, an Lebensmitteln, aber auch Unterstützung, damit sie sich nicht abschlachten lassen von den Russen.
Dafür braucht die Ukraine auch schwere Waffen. Der Gesandte der Ukraine, Maxim Jemeljanow, glaubt, dass sein Heimatland bald auch westliche Panzer bekommen wird. Wichtig seien aber auch kleine Gesten der Solidarität, wie die Benennung des Odessa-Platzes, und zwar in ukrainischer Schreibweise.
Jede Art der Unterstützung zählt. Und das ist auch eine von solchen Zeichen. Und auch für ukrainische Gemeinde hier. Deutschland hat über 1 Million Menschen aufgenommen. Und auch hier tausende Menschen in Lichtenberg fanden nicht nur temporären Schutz, aber warme Gastfreundlichkeit der Menschen. Wir sind dankbar der Bundesregierung und dem Kanzler für jede Hilfe. Und das Beste, humanitäre Hilfe ist heutzutage Waffen für uns.
In Lichtenberg leben etwa 5000 Ukrainer. Tetjana ist eine von ihnen. Sie lebt schon seit 1977 in der Stadt. Sie stammt aus Odessa, hat bis heute Kontakte in ihrer Heimatstadt. Die Benennung des Platzes nach ihrer Heimatstadt rührt sie.
Bis zu Tränen sind wir berührt. Ich komme selber aus Odessa. Ja? Jeden Tag entweder Bombardierung oder Stromausfall mehrmals am Tag. Und das nervt total Menschen. Ja? Die sind mit Nerven fertig.
Nur einige hundert Meter weiter ist das Museum Berlin-Karlshorst. Auch dort weht die ukrainische Fahne.
Vom neu eingeweihten Odessa-Platz in Lichtenberg war das Stefan Oschwarz. Geldscheine und Münzen gehen durch viele Hände. Wegen der Corona-Gefahr war es also in Berlin lange nicht möglich, in Bussen Fahrscheine beim Fahrer bar zu bezahlen. Jetzt geht das wieder. Das hat der Senat so entschieden und sagt zur Begründung, der BVG gingen sonst Einnahmen verloren. Die ist trotzdem nicht so richtig glücklich über die Rückkehr des Bargelds. Unsere Reporterin Jenny Barke hat sich umgehört.
Im Bus X34 in Richtung Zoologischer Garten. Auf einer Strecke von 9 Bushaltestellen steigen so einige Fahrgäste ein oder aus. Doch niemand kauft mit Münzen oder Scheinen ein Ticket beim Fahrer.
Ich selber habe eine Monatskarte, da betrifft es mich auch nicht.
Ich habe ein Monatsabo. Also entfällt das sowieso, also mit dem Bargeld zahlen, zumindest im Bus.
Ja, ist mir Schnuppe. Ich habe eine Umweltkarte, die zeige ich oder auch nicht und dann fahre ich Bus.
So der Tenor. Umweltkarte, Monatskarte, Semesterticket. Die meisten Mitfahrenden haben ein Zeitticket und das zahlen sie im Abo, am Schalter oder Automaten. Andere kaufen sich die Einzelfahrt in der App, haben ihre Gewohnheiten über die Pandemie geändert. Fast 3 Jahre war nur kontaktloses Zahlen möglich, um die Infektionsgefahr mit Corona gering zu halten. Fahrgästin Franziska hat diesen Grund nie verstanden.
Also ich kann mir zwar nicht so richtig vorstellen, dass am Bargeld Corona dran ist.
Fahrgästin Kerstin kann sich schon vorstellen, dass einige Gruppen von der Wiedereinführung des Bargeldtickets profitieren.
Gerade für Ausländer war eine indische Reisetruppe, die war völlig verzweifelt. Ihre Karten funktionierten nicht, also es war schon dämlich. Und das kann ruhig auch bezahlt werden, gerade für die Alten. Und also es war für viele Menschen sehr kompliziert.
Jetzt hat der Senat den Zustand wiederhergestellt, wie er vor Corona war. Zum einen sollen eben keine Fahrgäste mehr ausgeschlossen werden. Zum anderen würde die BVG über diese Option deutlich mehr Tickets verkaufen. Wurden vor Corona 2019 noch 40 Millionen Euro jährlich im Bus eingenommen, sanken die Ticketeinnahmen laut Senatsverkehrsverwaltung im ersten Halbjahr 2022 auf nur rund 750.000 Euro. Doch die BVG hält das für einen Äpfel-Birnen-Vergleich. Zu Beginn 2022 seien deutlich weniger Menschen Bus gefahren. Außerdem kauften inzwischen sehr viele Menschen Einzelfahrten in der App, die statistisch nicht erfasst, ob es sich um ein Busticket handelt. Das Verkehrsunternehmen akzeptiert die Wiedereinführung nur zähneknirschend. Schon im Vorfeld teilte die BVG mit, nicht freiwillig wieder Bargeld einzuführen. Ablehnung kommt auch von der Gewerkschaft Verdi. Gordon Günther ist Gewerkschaftssekretär für die BVG-Busfahrer. Für die steige der Arbeitsaufwand nun wieder und auch das Arbeitsrisiko.
Tatsächlich war das Mitführen von Bargeld für Busfahrer schon immer in der Vergangenheit mit durchaus Sorgen und Problemen verbunden. Ein Bargeldbestand, den man mitführen muss, birgt halt auch immer die Angst der Beschäftigten, dass sie sich dazu zielen, von möglichen Überfällen oder Übergriffen machen. Und diese Angst, sich jetzt wieder auszusetzen, sorgt natürlich durchaus für Unmut.
Aus Günthers Sicht haben sich die meisten BVG-Kunden an das bargeldlose Zahlen gewöhnt. Er fordert deshalb, diese Zahlungsform in Bussen für immer abzuschaffen.
Jenny Barke ist Bus gefahren und da kann man jetzt wieder bar bezahlen. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, heute mit Schwerpunkt Berlin.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.